Deutschlandfunk. Der Tag.
Was kann ich persönlich tun, um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten? Das ist ja eine Diskussion, die wir derzeit in Deutschland sehr intensiv führen. Es geht natürlich auch darum, was die Politik tun muss, um das Klima zu schützen, also konkrete Gesetzesmaßnahmen. Und das alles, während weltweit gewaltige Feuer brennen, Millionen Tonnen CO2 freisetzen und alle Klimaschutzbemühungen, die wir so im Einzelnen machen, wie nutzlos wirken. Wir schauen uns gleich die Waldbrände in Brasilien genauer an, die der rechtsextreme Präsident des Landes, Jair Bolsonaro, gar Umweltschützern anlasten wollte.
Meine Regierung hat dafür gesorgt, dass brasilianische Umwelt-NGOs 40% weniger Geld aus dem Ausland erhalten. Und wir haben öffentliche Gelder für NGOs gestrichen. Deshalb könnte es gut sein, dass diese NGOs die Brände auf kriminelle Weise gelegt haben, um mir zu schaden und der brasilianischen Regierung.
Die Ereignisse von Chemnitz im letzten Jahr, die haben ja eine Kette von Ereignissen nach sich gezogen. Eine Gewalttat gegen einen Mann, der starb, Proteste, die von rechts gekapert wurden, Rechtsextreme, die den Hitler groß zeigten, Diskussionen über Gewalt, politische Instrumentarisierung, eine Diskussion über Hetzjagden, eine Regierungskrise, das Ende von Hans-Georg Maaßen als Verfassungsschutzpräsident. Das nur mal alles komplett kurz zusammengefasst. Heute gehen wir zurück zum Anfang, schauen auf die Gewalttat, für die in Dresden heute ein 24-jähriger Mann verurteilt wurde. Auch ein Thema in der Tag. Der Deutschlandfunk hier, ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin. Unser Planet brennt. In Alaska und Sibirien, der sogenannten Subarktis, sind im Juli gewaltige Feuer ausgebrochen. Tausende Quadratkilometer stehen da in Flammen, zum Teil Torflandschaft, also Böden, die besonders viel Kohlenstoffdioxid gebunden haben, das jetzt durch die Brände freigesetzt wird. Arktische Feuer gibt es immer wieder, aber in diesem Jahr sind sie eben besonders schlimm. Das gilt auch für Brände im Regenwald. Das passiert. Doch auch hier erleben wir gerade einen absoluten Superlativ. Seit Wochen gibt es Brände im Amazonasgebiet. Anfang der Woche, da reichten die Rauchschwaden bis Sao Paulo. Und das war dann auch der Moment, wo die Weltöffentlichkeit angefangen hat, ganz genau hinzugucken. Und das tun wir jetzt mit unserer Korrespondentin für Brasilien, mit Anne Herberg. Anne, vielleicht schauen wir tatsächlich erstmal auf die Voraussetzungen. Wir haben jetzt ja in Deutschland den zweiten Dürresommer in Folge. Wie sieht denn das in Brasilien aus? Es ist da gerade auch ungewöhnlich trocken.
Also grundsätzlich ist gerade Trockenzeit und es ist immer sehr, sehr wenig Niederschlag in den Monaten August und September. Aber in diesem Jahr besonders viel. Das haben eben Forscher auch festgestellt vom Weltrauminstitut INPE, die die Zahlen auch herausgeben, mit Satellitendaten belegt, über die verschiedenen Brandherde, die es gibt. Und das sind wirklich jetzt in diesem Jahr so viel wie seit Jahren nicht. Also das letzte Jahr, in dem es sehr, sehr viele Waldbrände gab, war 2016. Da ist es damals 33% im Vergleich so zum Durchschnitt angestiegen. Und dieses Mal liegt es 80% darüber. Wahnsinn. Das heißt, wir reden jetzt von etwa über 72.000 Brandherden, die es in Brasilien aktuell gibt. Das ist nicht nur der Amazonas, ich betone das nochmal, das ist auch der sogenannte Cerrado, also eine Trockensavanne, das ist auch das Pantanal-Feuchtgebiet und auch bis runter an die Grenze zu Paraguay und Bolivien, wo es auch derzeit brennt. Also es ist die Trockenzeit, die eine Situation verschärft, aber die auch nicht der Auslöser ist. Das sagen auch immer alle und legen da wirklich auch den Finger darauf. Auslöser ist der Mensch, sind Feuer, die vom Mensch gelegt werden.
Also da reden wir jetzt konkret tatsächlich über Brandstiftung.
Es geht nicht um Brandstiftung in dem Sinne, sondern es geht um eine Methode, die dazu benutzt wird, den Wald zu roden, sozusagen, den Wald abzuholzen. Also abgeholzt wird nicht nur hier mit der Planierraupe oder mit der Kettensäge oder mit der Axt, sondern die Brandrodung, das ist eine sogar traditionelle Methode in ganz verschiedenen Ländern hier in Südamerika, weil das einfach ist. Ich stecke einfach einen Teil in Brand, dann habe ich dieses Waldstück mit dem vielen Unterholz einfach mal abgefackelt und dann kann ich auf dieser Erde Viehzucht betreiben, Landwirtschaft betreiben, siedeln, was ich auch immer möchte.
Und das gerät dann schlichtweg außer Kontrolle und macht sich komplett selbstständig und deshalb die vielen Brandherde.
In einer Trockenzeit, wo man wirklich sagen muss, da fällt ein Funke zu weit nach rechts oder zu weit nach links und dann steht viel mehr in Flammen, als man eigentlich geplant hat, ist das absolut so. Und dazu kommt, das wird auch mit Absicht eingesetzt. Wir haben hier die Meldung aus dem Bundesstaat, dem Amazonas-Bundesstaat Pará. Da wurde Anfang August ein sogenannter Tag des Feuers ausgerufen. Da haben Landbesitzer einfach gesagt, okay, heute fackeln wir mal alle ab. Und das ist tatsächlich passiert. Das belegen Satellitendaten des Weltrauminstitutes, dass es an dem Tag besonders viel gebrannt hat in der Region.
Jetzt ist es außer Kontrolle. Die Feuerwehr kommt da nicht mehr gegen an. Was macht denn die Regierung jetzt? Also lässt man das jetzt einfach alles brennen?
Das Problem ist, was soll man tun? Wir reden ja von riesigen Flächen. Wir reden auch nicht von einem großen Brand, den man sozusagen einkreisen kann und da mit Flugzeugen herumfliegen und sozusagen ein Wasserband drumlegen kann, sondern wir reden von ganz vielen verschiedenen unterschiedlichen Brandherden in einer Region, die sehr, sehr unwegsam ist. Also man hat dort ganz wenige Straßen, man kommt an viele Orte einfach nur mit dem Boot hin und das erschwert gerade auch die Löscharbeiten. Bolsonaro hat jetzt angekündigt, dass dort Soldaten hingeschickt werden. Verschiedene Bundesstaaten haben auch Hilfen angefordert, haben Krisenkabinetts eingerichtet. Aber das Problem ist wirklich, es ist eigentlich ein Kampf von David gegen Goliath. Das wichtigste Mittel wäre eigentlich der Regen, aber der lässt noch auf sich warten. Also vor Oktober werden große Regenfälle nicht erwartet.
Wenn jetzt aber ohnehin die Feuer gelegt werden, um zu roden, die dann ein bisschen außer Kontrolle geraten oder auch einfach sehr außer Kontrolle geraten, ist das wirklich für diejenigen, die die Feuer legen, so von Nachteil? Oder kann man nicht im Umkehrschluss auch sagen, ach, dann haben wir jetzt ein bisschen mehr Fläche, auf die wir unsere Rinder danach schicken können?
Naja, also wenn man sich vor Augen hält, dass es Anfang August im Bundesstaat Pará den ausgerufenen Tag des Feuers gab von Facenderos, also von Landbesitzern, dann muss man doch wirklich davon ausgehen, dass es gewollt ist, diese Flächen zu roden. Und das Problem ist eben auch, und das werfen Umweltschützer ja genau der Regierung von Bolsonaro vor, dass sie sagen, das wird von eurer Regierung noch zusätzlich angeheizt. Da trifft jetzt sogar dieses Wort richtig gut, anheizen. Mhm. Denn die Botschaft, die von der Regierung ausgesendet ist, wir halten eigentlich nichts von Kontrollen. Das ist für uns eine Strafzettelindustrie, die Umweltschutzbehörde. Das wurde zurückgefahren. Die Leute, die diesen Tag des Feuers ausgerufen haben, mussten keinerlei Folgen fürchten. Und Bolsonaro pflegt ja auch einen Diskurs und eine Politik, die sagt, wir setzen eigentlich nichts auf den Waldschutz, wir wollen den Amazonas weiter ausbeuten, wir wollen ihn wirtschaftlich entwickeln und daher gibt er eigentlich der Agrarindustrie, den Holzfällern, den Siedlern, Infrastrukturprojekten im Amazonas, dem Bergbau, denen gibt er alle eine Rückendeckung, denen sagt er eigentlich, ja, das ist von uns gewollt, das ist für uns eigentlich ein Konjunkturprogramm, diesen Amazonas weiter wirtschaftlich auszubeuten und das geht eben mit einer massiven Vernichtung von Waldfläche einher.
Wir haben Anfang des Jahres hier im Podcast schon mal drüber gesprochen, dass Bolsonaro die Agrarlobby ja tatsächlich einfach ja fördert. Also das ist für ihn tatsächlich auch ein Wirtschaftszweig, der ganz massiv zum Wohlstand des Landes beiträgt.
Das ist auch einfach Fakt. Also Brasilien exportiert, ist einer der größten Agrarexporteure der Welt. Das landet auch ständig auf unseren Tellern. Also brasilianischer Orangensaft, brasilianisches Hühnchenfleisch, brasilianische Zucker, Papier aus brasilianischen, das in Brasilien hergestellt wird, Baumwolle. Brasilien ist ein Agrarexporteur. Das ist eine ganz wichtige Quelle. Jetzt ist aber das Problem oder was man oft hört, dass diese Ländereien, die neu abgeholzt worden sind, aus wirtschaftlicher Sicht oft gar nicht unbedingt den Sinn machen. Denn es gibt unheimlich viele brachliegende Fläche in Brasilien. Man hat also das Gefühl, da wird auch abgeholzt, um mit dem Boden zu spekulieren in eine Zukunft. Mal sehen, wenn ich diese Fläche habe, dann wird sich diese Fläche einmal lohnen. Denn im Moment in der Kernregion der Agrarindustrie liegen ebenfalls Flächen bereit, die noch nicht bepflanzt sind. Und das, obwohl Brasilien extrem seine Produktion gesteigert hat. Also man kann eigentlich mit den Flächen, die es jetzt gibt, kann man die Produktion auch noch weiter steigern.
Der Amazonas-Regenwald gilt ja immer auch als unglaublich wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Deshalb gibt es auch Förderprogramme, unter anderem mit Geldern aus der Europäischen Union, auch aus Deutschland. Kann man diesen ökologischen Schaden, der da gerade entsteht, eigentlich in irgendeiner Form beziffern? Kann man das irgendwie messen oder muss man einfach nur sagen, er ist immens?
Ich glaube, man muss sagen, er ist immens und man kann ihn in dem Sinne gar nicht absehen. Es gibt ja Wissenschaftler wie zum Beispiel Carlos Norby, ein berühmter Klimaforscher aus Brasilien, der sagt, der Amazonas ist ganz nah am sogenannten Tipping Point. Was meint er mit Tipping Point? Also an einem Punkt, in dem es eigentlich ein Punkt of no return, in dem wir eigentlich an einen Punkt kommen, in dem das ganze Ökosystem dieses Waldes durcheinander gerät, der Wasserhaushalt, und es kippen könnte und sich dieser grüne Urwald in eine Savanne verwandeln könnte. Ich war selbst am Amazonas und das ist wirklich extrem. Der Unterschied, der Temperaturunterschied zwischen einem Stück, das mitten im Wald liegt, und wenn man dann rausfährt und in eine Stadt kommt, wo abgeholzt wurde, wo die Leute leben, das sind Temperaturunterschiede von mindestens 5 Grad Celsius zwischen dem Waldstück und zwischen dem Abgeholzten. Und wenn man sich vorstellt, dass das immer weiter voranschreitet, dann bringt das den Wasserhaushalt dieses ganzen Systems durcheinander und das mag man sich gar nicht ausmalen, was das bedeutet. Also ich glaube, man muss ganz klar sagen, es ist eine Katastrophe.
Jetzt hat die Bundesregierung gerade Gelder für Waldschutzprojekte gestoppt, eben wegen dieser zahlreichen Rodungen in Brasilien. Ist das dann überhaupt so klug, also auch noch eventuell positiven Maßnahmen, das Geld abzudrehen?
Ja, die Bundesregierung und Norwegen, Norwegen ist ja der größte Geldgeber des sogenannten Amazonasfonds. Und der Amazonasfonds ist eigentlich, ja, das ist der Fonds, der am meisten Projekte auch in den letzten Jahren am Amazonas gefördert hat. Der hat sowohl Statistiken gefördert, als auch Indianergemeinschaften, als auch Umweltschutzprojekte, als auch die Umweltschutzbehörde selbst. Und dieser Amazonasfonds hat auch von Bolsonaro, deswegen wurden die Gelder ja auch gekürzt. In diesem Amazonasfonds hat Bolsonaros Ministerien haben dort mitzureden, welche Projekte genehmigt werden. Und dieses Jahr wurde noch kein einziges Projekt genehmigt. Das hat auch mit dazu geführt, dass Norwegen gesagt hat, also so machen wir nicht weiter. Das Problem ist, bringt das was? Bolsonaro hat ja reagiert wie ein trotziges Kind. Mhm. Er hat sich hingestellt und hat gesagt, das ist uns doch egal, wir brauchen euer Geld nicht. Forstet doch selber auf, Norwegen jagt eure Wale nicht weiter, wir wollen uns vom Ausland nichts vorschreiben lassen, also ganz in der Manier, wir wollen uns von den alten Kolonialstaaten hier bei uns nicht reinreden lassen, die wollen nicht, dass wir uns weiterentwickeln. Das ist sein Standpunkt und das ist auch sein Weltbild. Und ich glaube, da weiter Druck auszuüben auf ihn mit diesen Umweltgeldern, ich persönlich glaube, man kommt damit nicht besonders arg viel weiter. Ich glaube, man muss an einer ganz anderen Stelle ansetzen, nämlich an der wirtschaftlichen Entwicklung Brasiliens. Ich möchte kurz daran erinnern, Brasilien ist Teil des Mercosur, also einer Wirtschaftsgemeinschaft südamerikanischer Staaten mit Argentinien, Uruguay und Paraguay. Und die Europäische Union und der Mercosur haben gerade das größte Freihandelsabkommen überhaupt ausgehandelt, das EU-Mercosur-Abkommen. Und das fordern auch ganz viele Unterstützer, da muss angedockt werden. Da müssen die Umweltstandards hochgeschraubt werden, da muss verhandelt werden. Denn die Agrarlobby, die will ja exportieren, die braucht ja Absatzmärkte. Die ist auch angewiesen auf die Europäische Union und die hat eigentlich kein Interesse, dieses Freihandelsabkommen aufs Spiel zu setzen. Und die Agrarlobby sind wichtige Unterstützer von Bolsonaro. Also ich glaube, man muss bei den Leuten ansetzen, wo man mit vernünftigen Argumenten auch noch verhandeln kann, die dann wiederum von sich aus Druck auf die Regierung Bolsonaro ausüben.
Also Teil des Mercosur-Abkommens sind ja eben auch ganz in erheblichem Maße Agrarprodukte. Das heißt, du meinst, wenn man da nochmal tatsächlich die Standards hochschraubt und sagt, unter den Voraussetzungen dürft ihr überhaupt nur eure Waren in die Europäische Union liefern, dann könnte man da nochmal ein bisschen was erreichen.
Ja, ganz einfach. Wenn man sagt, das Rindfleisch, das bei uns auf den Tellern landet, der Orangensaft, der bei uns auf den Tellern landet, es kann ja nicht sein, dass wir unseren Augen davor verschließen, dass die in den Ländern Südamerikas unter katastrophalen Bedingungen angebaut werden. Ich rede jetzt gar nicht von Arbeitsbedingungen, sondern ich sage die Folge für die Umwelt, der Einsatz von extremen Unkrautvernichtern, die in der Europäischen Union längst verloren sind, die Abholzung von Quadratkilometer Wald, damit dort Rinder grasen können, die nachher auf unseren Tellern landen. Also ich meine, das muss man in den Blick nehmen, da muss man wissen, was holt man sich eigentlich in unsere Supermärkte, und an diesem Punkt muss auch die Daumenschraube angesetzt werden und gesagt werden, wenn wir mit euch Handel treiben, dann unter diesen und jenen Voraussetzungen.
Also den Regenwald retten über wirtschaftliche Bedingungen. Ich danke dir für diese Einblicke.
Ja, gerne.
Rückblick auf den 27. August 2018, 20:15 Uhr, das Erste, die Tagesschau.
Die Ausschreitungen nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Chemnitz sind von Bundes- und sächsischer Landesregierung scharf verurteilt worden. Stimmungsmache und Hetze von rechts würden nicht geduldet, hieß es. Hunderte waren gestern nach Aufrufen von AfD und anderen Gruppierungen im Netz durch Chemnitz gezogen und hatten auch Ausländer angegriffen. Als Tatverdächtige nach dem tödlichen Streit in der Nacht zuvor wurden heute ein Syrer und ein Iraker in Untersuchungshaft genommen. Auch für heute hatten rechte Gruppen mobilisiert. Es gibt aber auch Gegenproteste.
Heute nun wurde ein Mann verurteilt wegen dieser Tat. Das Chemnitzer Landgericht, das in Dresden verhandelt hat, sah es als erwiesen an, dass ein 24-jähriger Syrer schuldig ist und hat ihn zu 9 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt, wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Das Ganze kurz vor der Landtagswahl in Sachsen und auf Basis einer Beweislage, die ja doch eher dünn war. Es gab einen Zeugen, der den jetzt Verurteilten identifiziert hat. Allerdings hat dieser sich ziemlich widersprochen. Und deshalb wollte ich von unserem Landeskorrespondenten Bastian Brandau erstmal wissen, wie das Gericht die Entscheidung begründet hat.
Ja, es gab heute Morgen nochmal das Plädoyer der Verteidigung und da wurde das eben auch nochmal aufgeführt, dass er sich wirklich vor Gericht, und bei dem Termin war ich auch, da hat er sich widersprochen. Das hat fast wehgetan beim Zuhören. Aber die Kammer hat heute gesagt, die Schuld sei anhand der erwiesenen Tatsachen bewiesen, alle Zweifel beseitigt, eben in Berufung auf diesen Zeugen, den man für glaubwürdig halte. Mhm. Obwohl er sich widersprochen habe, beruft man sich dabei vor allem auf die Aussagen bei der Polizei, die er am Anfang getätigt hat, denen er eben nachher widersprochen hat vor Gericht. Mhm. Und es gibt eben nur einen Zeugen, der im Prinzip die Tat als solche beobachtet hat, aber auch andere Zeugen, die eben anderes in diesem Umfeld beobachtet haben. Und da sagt das Gericht, sagte auch schon der Staatsanwalt, das ist eben über alles stimmig, stimme überein. Mhm. Die Richterin formulierte das so, ein Puzzle, das ich schlüssig zusammengesetzt habe, dass es eben der jetzt Angeklagte war, der gemeinschaftlich mit einem ja noch weiterhin flüchtigen Tatverdächtigen auf Daniel Hillig eingestochen und eingeschlagen habe.
Ja, genau. Es gibt ja noch diesen zweiten Tatverdächtigen. Was ist denn überhaupt mit dem passiert? Flüchtig, sagst du. Man hat keine Ahnung, wo er ist.
Man hat keine Ahnung, wo er ist, nein. Also ich glaube, nach ihm wird weltweit gesucht, wie es so schön heißt. Das heißt natürlich alles oder nichts. Genau, diese weltweite Fahndung, das wurde kurz vor Prozessbeginn bekannt. Die Polizei hat ja erst ein paar Tage nach der Festnahme von 2 Tatverdächtigen, den einen musste sie ja nach 4 Monaten freilassen, überhaupt angefangen, nach diesem Hauptverdächtigen zu suchen, Farhad A. aus dem Irak. Genau, und da war der wohl schon längst über alle Berge. Man weiß nicht, wo er ist.
Mm. Eigentlich war das Urteil, das jetzt heute gefällt wurde, ja für viel später angekündigt. Ich glaube, Oktober war ursprünglich der Termin, richtig?
Also es ist so genau, dass die Termine bis Ende Oktober angesetzt worden sind im März. Das ist dann einfach so, ich habe heute auch nochmal nachgefragt, weil das eben viel Spekulation ja auch angeheizt hat. Es ist einfach so, hat die Sprecherin gesagt, die Termine werden natürlich im Vorhinein geplant, mit allen Verteidigern oder Anwälten abgesprochen. Wann haben die Zeit, wann passt das? Und da ist man eben sehr großzügig, macht lieber ein paar Termine mehr als weniger. Und es war dann so, einfach in der letzten Woche war die Beweisaufnahme für das Gericht fertig und abgeschlossen. Dann das erste Plädoyer am Montag und genau, dass das heute jetzt, also kurz vor dem Jahrestag und kurz vor den Landtagswahlen kam, das war dann laut Sprecherin einfach Zufall.
Aber genau das ist ja so ein Punkt, der sicherlich auch, du hast es schon gesagt, es gab einige Spekulationen, der so ein bisschen die Leute zum Nachdenken gebracht hat. Ein Prozess, der infolge einer hochpolitisierten Situation Tat folgte, der jetzt unmittelbar dann aber noch vor der Landtagswahl abgeschlossen wurde. Da kann man so ein bisschen die Augenbrauen hochziehen.
Ja, und zum Beispiel die Verteidigung hat auch von Anfang gesagt, das ist ja ein politischer Prozess, der, fand ich auch heute interessant, hat sie nochmal unterstrichen, in anderen Bundesländern so nie angenommen werden würde oder auf keinen Fall verurteilt nach all dem, was man gehört hat. Mhm. Aber die Vorsitzende hat das heute auch nochmal betont, weil, wie gesagt, heute ja das Plädoyer eben der Verteidigung auch war mit harten Vorwürfen gegen Staatsanwaltschaft, gegen die Kammer. Die Vorsitzende der Kammer hat gesagt, dieses sei einfach unbeeindruckt des politischen und medialen Einflusses, den es natürlich gegeben hat. Aber da habe man sich von befreien können. Und also, die Verteidigung sieht das ganz anders, sagt eben, das sei ein politischer Prozess und hat wohl auch ihren Mandanten, so haben sie es geschildert, wir haben ihm von Anfang an gesagt, dass wir mit einer Verurteilung rechnen.
Wie würdest du das Ganze denn einschätzen? War das ein, sagen wir zumindest mal, politisierter Prozess?
Das auf jeden Fall. Also ich kann nicht in die Köpfe reingucken. Es gibt eben einige Sachen, die so ein bisschen drumherum missstimmen. Der Hauptverdächtige, der nachdem erst spät angefangen wird zu fahnden. Und dann eben dieser Zeuge. Ich habe, wie gesagt, die Zeugenvernehmung gehört. Ich war nicht bei allen Terminen dort. Aber das war wirklich haarsträubend. Und wenn sich dann ein Gericht darauf beruft, es gibt keine DNA-Spuren, sagen die Richter, das ist eben manchmal so, dann ist es schon ein bisschen schwach aus meiner Sicht. Aber gibt sicher auch Argumente, das anders zu sehen aus juristischer Sicht. Es wird jetzt sowieso in die Revision gehen, dann wird das überprüft. Also genau, gemeinsam mit diesem Termin, für den es, denke ich, auch gute Erklärungen gibt, dass der nun so kommt, gab das eben viele Spekulationen. Ja, was das, ja, da fällt es mir einfach schwer, das zu analysieren. Man kann das natürlich aufzählen, die Argumente, aber wie das ist, das vermag ich wirklich nicht zu beurteilen.
Also es gibt jetzt auf jeden Fall ein Urteil und das wird ja auch dem Rechtsempfinden vieler Bürgerinnen und Bürger in Chemnitz sicherlich auch entsprechen, dass da jemand verurteilt wurde für diese Tat. Glaubst du, dass das Ganze Auswirkungen jetzt noch auf den letzten Metern des Wahlkampfs haben wird?
Ja, es wird sicher noch mal thematisiert. Andererseits kann man auch sagen, die Rechten, die eben diese Tat ausgenutzt haben, diese Tötung, die würden wahrscheinlich jedes Urteil ausnutzen. Auch dieses hier, vielleicht ist es ihnen wiederum zu lasch. Es wird ja auf jeden Fall nicht die Leute, die sich gegen das Justizsystem, das wir haben, wehren, dazu führen, dass sie jetzt sagen, ach nee, es stimmt doch alles in diesem Land, sondern sie werden weiterhin ihre düsteren Verschwörungstheorien von sich lassen, wenn man ins Internet guckt oder sich auf den Demonstrationen umhört. Genau, aber es kommt jetzt natürlich zu einem Zeitpunkt, wo dann auch einige Leute zufrieden sagen werden können, schaut mal, die Justiz hat hier geurteilt, da ist jemand verurteilt worden. Wir lassen uns zumindest nicht auf der Nase rumtanzen. Wir erinnern nochmal daran, dass die Oberbürgermeisterin von Chemnitz, Barbara Ludwig, ja vor Prozessbeginn tatsächlich gesagt hat, sie wünsche sich eine Verurteilung, alles andere werde schwierig für diese Stadt. Also unter diesem Druck stand eben dieser Prozess. Das war schon eine Äußerung, die wirklich sehr, sehr ungewöhnlich war. Sagen wir es mal vorsichtig.
Gucken wir vielleicht einfach mal nach Chemnitz, weil die Vorkommnisse sich ja jetzt auch jähren. Das Ganze ist letztes Jahr passiert während des Stadtfestes. In diesem Jahr gibt es gar keins. Warum?
Ja, da hat man tatsächlich gesagt, durch die Tötung und die anschließende Demonstration und Ausschreitung sei diese Marke Chemnitzer Stadtfest stark beschädigt worden. Das hat die Veranstalter, also eine Agentur, die der Stadt gehört, so geäußert. Der imagebringende und identitätsstiftende Sinn der Veranstaltung sei nicht mehr gegeben. Über Stadtfeste hat jeder sicher so seine eigene Meinung. Genau, stattdessen sollen in Chemnitz neue Formate zur Belebung der Innenstadt und zur Imagebildung entwickelt werden. Und tatsächlich muss man sagen, findet an diesem Wochenende kein Stadtfest im herkömmlichen Sinne statt, sondern ein Bürgerfest, organisiert von Bürgerinnen und Bürgern unter dem Titel Herzschlag. Und es gab ja auch vor einigen Monaten, da war ich, dieses Festival von Kraftklub mitorganisiert, der Band aus Chemnitz, Kosmos Chemnitz. Da haben ja vor allem viele Bands gespielt, aber es gab eben auch Diskussionen und natürlich auch Bier und Bratwurst. Das war ja auch irgendwie eine Art Stadtfest mit viel Austausch. Das habe ich auf jeden Fall als sehr, sehr angenehm empfunden. Und wenn das image-stiftend und image-prägend ist für Chemnitz, ist das sicher nichts Schlechtes.
Also man könnte jetzt wohlwollend sagen, es gibt kein durchkommerzialisiertes Stadtfest, sondern eher so ein bisschen Bürgerinnen und Bürgerbeteiligung und auch Begegnung.
So kann man das sagen, genau. Also sicher an diesem Wochenende auch ein Ort, um sich auszutauschen. Alles ein bisschen kleiner, wahrscheinlich weniger Karussells und weniger Fressbuden. Ja, und die Möglichkeit, sich auszutauschen und im Gespräch zu bleiben, das ist, glaube ich, nach wie vor sehr wichtig in Chemnitz. Denn wenn man auf den Sonntag guckt, da gibt es eine angekündigte Demonstration eben dieser rechtsextremen Gruppierung Pro Chemnitz, die ja im vergangenen Jahr eben auch dabei war. Oder heute Abend führt der MDR eine Doku über Chemnitz ein Jahr danach vor. Da gab es ja auch diese Einladung an einen Rechtsextremen, der bei diesen Märschen dabei war, wo dann nach und nach andere abgesagt haben, weil sie dann doch nicht mit dem diskutieren wollten. Also das ist einfach ein Thema, wo sich die Leute austauschen wollen, wobei ich auch immer nicht sicher bin, ob das wirklich für alle so ein Thema ist. Manche haben wahrscheinlich auch die Schnauze davon voll, gucken heute Abend irgendwas anderes im Fernsehen oder sind gar nicht da. Genau, aber es ist, wenn man in Chemnitz ist, also ich erzähle mal gerne die Geschichte vom letzten Woche, als ich zu einem Interview in Chemnitz war, habe gewartet genau an diesem so viel inkriminierten Kreuzung mit dem Karl-Marx-Kopf gegenüber der Stadthallenpark, wo man angeblich nicht mehr hingehen kann, weil nur noch mit Drogen gehandelt wird. Da war noch so Kinderferienprogramm, die Kinder spielten da rum. Ich habe Kaffee getrunken und neben mir unterhielten sich Teenies über die Liebe und dann kam noch ein Rentner und bestellte sich ein Eis. Also das war so mein Mittwochnachmittag in Chemnitz letzte Woche, glaube ich. Und da denkt man, ja, das ist eben auch Chemnitz. Also es ist auch nicht so, dass da jeden Tag wie Bambule ist und es nur Hass gäbe, sondern im Prinzip doch in vielen auch einfach eine Stadt wie jede andere.
Eine ganz normale Stadt. Also ich danke dir, dass du uns damit hingenommen hast, Bastian. dertag@deutschlandfunk.de. Unter dieser Mailadresse können Sie uns erreichen für Fragen, Feedback, Themenvorschläge und was Sie sonst so loswerden möchten. Deutschlandfunk, der Tag am 22. August 2019. Morgen an dieser Stelle wieder Philipp May. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Danke fürs Zuhören und tschüss.